kommt ein anderes schönes Wort, konstruktive Disruption. Ja, das heißt, wir fordern uns immer wieder heraus, dass wir die Art und Weise, wie wir Geschäft machen, ändern. Was sich eben nicht ändert, ist der Fokus auf KonsumentInnen, auf die Menschen, die unsere Produkte verwenden und gleichzeitig auf die Menschen, die bei uns im Unternehmen arbeiten. Das sind die Pfeiler, aber alles andere drumherum kann geändert werden.
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Auf den ersten Blick ist mein heutiger Gast weit weg vom Mittelstand, denn sie arbeitet bei Procter & Gamble, ist dort Geschäftsführerin für Kommunikation und Nachhaltigkeit im Dachraum, aber sie ist eben auch Vorsitzende des Industrieverbandes Körperpflege und Waschmittel. Und das wissen wir alle, der ist natürlich sehr mittelständisch geprägt und ihr Denken auch. Was sie zu sagen hat Richtung Personal und auch Nachhaltigkeit ist etwas, das durfte ich auf Veranstaltungen auch schon erfahren, was für Unternehmen jeder Größe sehr spannend ist. Ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gabriele Hessig von Procter & Gamble. Hallo.
Hallo, Herr Giersch.
Industrieverband Körperpflege und Waschmittel, IKW. Sie sind auch die Stimme vieler kleiner Firmen. Deswegen fange ich mal so an. Wie geht es denn den Betrieben in dieser Branche im Moment?
Unsere Produkte sind nach wie vor stark nachgefragt und die Umsätze entwickeln sich weiterhin positiv. Das ist erstmal schön, wenn man sich darauf bezieht. Allerdings haben wir doch zahlreiche Herausforderungen vor uns. Und darüber können wir natürlich jetzt weiter gern sprechen.
Genau, reden wir vielleicht aber auch, wie sie zu lösen sind. Also worauf kommt es denn an, damit Marken trotz der Herausforderungen, die wir gerade haben, dann auch trotzdem reüssieren können? Weil viele Firmen, denen geht es ja gar nicht so schlecht, wenn ich das mal sage. Die schlagen sich tapfer, platt formuliert.
Absolut. Unsere Studien und die Daten zeigen, dass Schönheits- und Haushaltspflegeprodukte nach wie vor Halt und Geben und Wohlbefinden unterstützen. Das heißt, wir sehen, dass die Produkte weiterhin stark nachgefragt sind. Wir sehen aber auch, dass unsere Unternehmen aktuell unter hohen Kosten und Belastungen leiden, wie auch unter der allseits beklagten, überbordenden Bürokratie. Und das ist ganz schön dramatisch. Denn wenn wir in die Mitgliedschaft reinschauen, dann haben wir Daten aus Erhebungen, die zeigen, dass aktuell 40% der Unternehmen über Auslandsverlagerung nachdenken, manche auch über Geschäftsaufgabe. Und wenn man das jetzt mal umrechnet in die Anzahl der Arbeitsplätze und den Wohlstandsbeitrag, dann bedeutet das, dass ungefähr über diese möglichen Verlagerungen 5 Millionen Arbeitsplätze gefährdet sein könnten und einen Wohlstandsbeitrag von 5 Milliarden Euro. Das heißt, es gibt eben diese zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite weiterhin große Nachfrage der KonsumentInnen in Deutschland und auch im Export. Auf der anderen Seite durch die Anforderungen und die Probleme natürlich schon eine Gefahr, dass Arbeitsplätze verloren gehen.
Es gibt natürlich Positivbeispiele. Dr. Beckmann Group hatten wir jetzt ja auch neulich. Da wird auch viel transformiert, dass das ja auch eines ihrer Steckenpferde ist. Ich stelle die erste Frage dazu vielleicht mal so und auch ein bisschen provokant. Tun sich Konzerne, Sie kennen ja nun beide Welten sehr gut, etwas leichter mit Transformations- und Innovationsprojekten als der Mittelstand, dem man ja eigentlich nachsagt, der ist agiler, aber vielleicht nicht so finanzstark? Wie würden Sie das einordnen?
Also bezüglich Transformation, da gibt es in beiden Seiten Herausforderungen. Natürlich gibt es auch in Konzernen viel Abstimmungsnotwendigkeit und da kann im Mittelstand sicherlich manches agiler passieren, aber in beiden Bereichen kann Transformation sehr gut gelingen. Ja, ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich sehr klar ist, wo seine strategischen Herausforderungen liegen und dann aber nicht nur viel Energie legt in einen super Strategie und Plan zu haben, sondern die Menschen dabei mitnimmt und entsprechend dann auch die Transformationsleistung auf die Fläche bekommt, ja. Und wenn ich da einfach mal ein Beispiel sagen darf, wir haben auch gesehen bei uns in unserem Standort in Markt Heidenfeld, wo wir viele Ausbildungsplätze haben, dass wir neue Tools brauchen, um Auszubildende anzusprechen, und haben da mit TikTok als Kanal begonnen. Der Anfang war etwas schleppender, weil wir gesagt haben, das können wir doch alle selber, das machen die Auszubildenden alleine, und ganz mit Bordmitteln reicht halt nicht. Und wenn man also sagt, man möchte hier einen Switch machen, man möchte gerne einen neuen Kanal bedienen, dann ist es da eben auch wichtig, die entsprechenden Mittel einzusetzen. Und das haben wir dann gemacht und haben gesehen, wir haben die Bewerberzahlen verdoppeln können. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, was auch sehr relevant ist für Mittelstand. Ja? Wenn wir in neue Bereiche reingehen wollen, dann muss man eben die Maßnahmenpakete so schnüren, dass die Ergebnisse entsprechend auch sein können.
Also mutig sein, manchmal aber auch schnell lernen dann, ne? Gerade das Beispiel TikTok zeigt das ja, oder?
Exakt. Mutig sein, probieren, dann lernen und entsprechend die Erkenntnisse wieder umsetzen. Ich glaube, dann kann man schnell lernen, sowohl als Konzern als auch als Mittelständler.
Kurz Werbung, in einer Minute geht's weiter. Der Arbeitsalltag beginnt, Sie öffnen den Laptop und sofort prasseln Zahlen, Reports und zig Rückfragen auf Sie ein. Alles ist wichtig, alles dringend, nichts darf aufgeschoben werden. Aber es geht auch anders mit Sage Intacct. Die cloudbasierte Finanzierungsmanagementlösung unterstützt Unternehmen seit Jahren dabei, Finanzen klarer, effizienter und vorausschauender zu steuern. Mit Echtzeittransparenz, automationsstarken Workflows und ganz neu eben auch mit Sage Copilot, dem KI-Assistenten von Sage. Der Copilot fasst die wichtigsten Kennzahlen Ihres Tages zusammen, unterstützt bei Routineaufgaben, generiert Analysen und erstellt auf Wunsch sogar professionelle Kommunikationsentwürfe. Wenn Sie Sage Intacct und den Copilot von Sage mal ausprobieren möchten, bekommen Sie als Hörerin oder Hörer von Markt und Mittelstand 20% Rabatt auf die ersten 12 Monate. Sie müssen nur kurz auf die Website gehen, sage.com/mum, also sage.com/mum. Den Link und vieles weitere finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Das mit dem Mutigsein ist in Deutschland gar nicht mal so einfach, oder? Sie sind ja auch in einem weltweit tätigen Unternehmen da unterwegs. Also ich habe neulich in einem Kommentar noch geschrieben, weil ich das immer wieder auch hörte von Grenzgängern sozusagen zwischen USA und Deutschland. Naja, wir wollen hier alle mutig sein, aber wenn ich meine Projektführungskraft dann wieder rauswerfen muss, weil es einfach nicht so funktioniert, dann habe ich hier einen Kündigungsschutz. Also ich sag mal, bei allen Ehren für die deutsche Situation da, aber es ist manchmal doch die doppelte Seite der Medaille, oder?
Es gibt sicherlich Standortbedingungen, die sehr positiv in Deutschland sind, und andere, die herausfordernder sind. Ja, das ist bestimmt so. Wir haben eine große Stärke in Deutschland, und das ist die Ausbildung unserer Mitarbeitenden. Und wenn man nicht nur in die Ausbildung investiert, sondern auch in die Weiterbildung, dann haben wir viele Möglichkeiten, auch mit bestehenden Mitarbeitenden ganz neue Bereiche zu erschließen. Und ich glaube, auf diese Stärke sollten wir uns auch mehr fokussieren.
Okay, dann tun wir das. Also, Ausbildung, spannendes Thema. Wir hatten McDonald's noch nicht dazu zu Gast, die da ja auch viel machen natürlich. Ist ja nicht nur so, dass es immer der typische deutsche Mittelstand ist, aber fühlen Sie sich da auch 180 Jahre alt, Procter & Gamble, auch so ein bisschen als Familienunternehmen, zumindest hier in Deutschland, als Traditionsunternehmen?
Wir sind sicherlich kein Familienunternehmen mehr. Ich glaube, das wäre nicht richtig. Wir haben als Familienunternehmen begonnen. Das stimmt, vor mehr als 180 Jahren. Und haben uns dann über die Jahrzehnte natürlich weiterentwickelt. Aber was von Anfang an gleich geblieben ist, ist der Fokus auf die Mitarbeitenden und auf unsere PVPs, unsere Purpose, Values and Principles, die da sehr stark basiert sind, auch auf Prinzipien wie Leadership, Ownership, Integrität, alles Werte, die heute noch top aktuell sind und die natürlich auch als Grundlage haben, dass die Mitarbeitenden die sind, die Leistung für die KonsumentInnen bringen. Und ich glaube, darauf basiert sind wir auch weiterhin sehr erfolgreich. Das heißt, die Mitarbeitenden, mit denen fängt alles an und mit denen geht entsprechend alles weiter. Und die sind die Basis für, jetzt kommt ein anderes schönes Wort, konstruktive Disruption. Ja, das heißt, wir fordern uns immer wieder heraus, dass wir die Art und Weise, wie wir Geschäft machen, ändern. Was sich eben nicht ändert, ist der Fokus auf KonsumentInnen, auf die Menschen, die unsere Produkte verwenden, und gleichzeitig auf die Menschen, die bei uns im Unternehmen arbeiten. Das sind die Pfeiler, aber alles andere drumherum kann geändert werden.
Interessant, wie Sie das sagen. Es ist fast wortgleich zu Christoph Werner, dem Chef von DM, der das vor wenigen Wochen hier im Podcast genauso sagte. Idealerweise fangen ja Menschen jung an bei einem Unternehmen als Auszubildender. Sie haben es eben schon erwähnt. Und da stellt sich natürlich die Frage, für große Konzerne lohnt sich Ausbildung noch? Weil wir haben da ja echt ein Thema. Und wann ist sie auch erfolgreich? Was haben Sie für Prinzipien da entdeckt?
Die Ausbildung lohnt sich extrem. Ja, wir haben bei uns in Deutschland ungefähr 140 Auszubildende jedes Jahr. Und dazu kommen noch Menschen in dualer Ausbildung. Und natürlich fangen viele Menschen bei uns nach dem Studium an. Ich selbst bin jetzt 35 Jahre, mehr als 35 Jahre bei Procter & Gamble direkt nach dem Studium angefangen und habe natürlich auch in der Zeit unglaublich unterschiedliche Themen und Verantwortungsbereiche leiten dürfen. Und mich freut jeden Tag, dass ich neue Dinge lernen kann. Also dieses Weiterlernen ist einfach unglaublich wichtig. Und für uns als Unternehmen lohnt sich extrem, in Ausbildung und Weiterbildung zu investieren.
Und dann natürlich nicht einfach die Leute nur laufen zu lassen. Reverse Mentoring ist ein Tool, das sie auch nutzen, gerade auch was das, naja, die Zusammenbringung der verschiedenen Alterskohorten angeht. Habe ich das richtig verstanden?
Absolut. Reverse Mentoring ist eines der Tools, das wir anwenden, damit jung und alt in neuer Form zusammenkommen kann. Ja? Da geht es einfach darum, dass die Erfahrungsintelligenz der Älteren mit der Möglichkeitsintelligenz der Jüngeren zusammenkommt. Ja, und da geht es nicht nur einfach um die Trendthemen wie digital oder AI, die in aller Munde sind. Natürlich geht es darum auch. Aber es geht erstmal darum, dass die länger dabei sind und möglicherweise in sogenannten höheren Positionen sind, die Welt und die Möglichkeiten durch die Augen von jungen Menschen sehen. Und Reverse Mentoring bedeutet, dass die junge Person der Mentor ist und die ältere der Mentee. Das heißt, wir drehen das rum. Und das ist auch wichtig, dass man in diesen Beziehungen das richtig lebt, damit man nicht so in diese klassische alte Rolle wieder zurückfällt. Und da lernt man ganz Erstaunliches wieder, ja? Denn wir alle gehen davon aus, ganz automatisch, wir alle haben Bias, dass das so ist, wie wir es damals erlebt haben, als wir begonnen haben. Und man weiß rational, dass das nicht so ist, aber trotz allem ist das einfach der Bias, der einfach durch die eigene Erfahrung geprägt ist. Und wenn Menschen heute bei uns neu beginnen und damit sozusagen der Mentor sind für die Älteren, dann bringen sie die Sichtweise, also eine ganz andere Sichtweise mit auf vieles, was wir im Unternehmen immer schon so getan haben. Und es ist so erfrischend, mit jeweils als Mentee mit seinen Mentoren die Welt neu zu entdecken. Gleichzeitig hilft es natürlich auch den Mentoren, etwas ihre Grundannahmen zu hinterfragen. Und dann entstehen einfach fantastische Gespräche. Und es ist sehr, sehr bereichernd. Natürlich haben wir neben dem auch die klassischen Mentorbeziehungen und das klassische Coaching. Das ist ganz klar. Aber in einer Zeit, die sich so schnell ändert, ist da ein ganz großer Wert drin, wenn man in Beziehungsarbeit weiter investiert und von der jungen Schaffenskraft, von ganz tollen jungen Menschen profitieren kann.
Sie sagten das eben im Nebensatz, wenn man es richtig macht, da würde ich kurz die Nachfrage einhaken. Was sind denn so typische Fehler, die im Mentoring, gerade auch Reverse Mentoring im Zweifel gemacht werden hier und da noch oder wo Sie auch daraus gelernt haben? Weil die Umfragen sagen ja, dass es hier durchaus gibt.
Es ist wichtig, dass man im Reverse Mentoring nicht in diese klassische Rollenhaltung wieder zurückfällt. Ja, das heißt, wir haben zum Beispiel hier mit Siem gearbeitet. Das ist eine kleine Boutique, eine Beratung für die Gen Z. Ja, und die haben mir vorgeschlagen, lass uns doch so einen Fragenkasten machen. Und ich dachte, warum brauchen wir so einen Fragenkasten? Also eigentlich kann man so das, so schwierig ist es ja nicht. Und dann haben sie mich überzeugt, dass das eine gute Idee ist. Und es ist eine gute Idee. Das heißt, in diesem Fragenkasten sind für die vielen verschiedenen Phasen dieses Projektes Eisbrecherfragen drin. Und wenn man diese zieht und dann auf den Tisch legt, diskutiert man darüber. Und zwar angefangen von den Erfahrungen des Mentors, der jungen Person. Und dann, wenn man sich dem öffnet, dass die ältere, erfahrenere, vielleicht höher im Level befindliche Person eben nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Entschuldigung, wenn ich das mal so deutlich sage, sondern andersrum anfängt, dann entstehen die Gespräche. Und wie gesagt, die klassische Rolle ist, die im Rang höhere Person weiß es irgendwie besser. Und das muss man einfach, diese Einstellung muss man an der Garderobe abgeben.
Wenn wir vielleicht die anderen Diversitätskategorien nicht ganz unerwähnt lassen. Geschlechterfairness sozusagen ist, es wird besser, aber kommt ja meistens immer so diese Formulierung. Neulich auch Nadine Kammerlander, Professorin an der WHU, die auch sagt, es tut sich durchaus was im Mittelstand auch. Aber gibt es auch ein Aber bei Ihnen?
Wir sind schon ganz, ganz lange an Geschlechtergleichstellung dran. Also in der Zwischenzeit haben wir ungefähr 50-50 über alle Levels. Und das sind Entwicklungen, die viele Jahre und Jahrzehnte natürlich brauchen, bis man so weit ist. Und unser großes Thema heutzutage ist wirklich nicht einfach die zahlenmäßige Gleichstellung, sondern wirklich inklusiv zu sein über alle möglichen Faktoren. Und worum geht es denn da wirklich? Es geht darum, dass jeder Mensch, der bei uns arbeitet, sein ganzes Selbst mitbringen kann und nicht irgendwie einen Teil zu Hause lassen muss oder morgens verschließt, sondern mit allen Ideen, die da sind, mitwirken kann, sich nicht irgendwo in Acht nehmen muss, weil irgendetwas sozial nicht akzeptiert ist. Und wenn das der Fall ist, hat man einfach viel mehr Energie, Kreativität, Leistungswillen drin und davon leben wir. Und warum ist für uns die Frage von Diversität und Gleichstellung so wichtig? Wir sind ein Konsumgüterunternehmen. Das bedeutet, dass wir ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen, ganz unterschiedliche Haushalte, Lebenssituationen ansprechen. Und das geht einfach viel besser. Das haben wir in vielen, 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 vielen Jahrzehnten gelernt, wenn man die KonsumentInnen abbildet. Ja, natürlich haben wir unglaublich viele Daten. Aber diese Daten zu durchdringen, diese Daten mit Insights zu belegen, das gelingt einer vielfältigen Belegschaft viel besser.
Unter der Dusche werden wir alle nass, das ist gleich nass, das ist klar, aber tatsächlich hörte ich auch schon davon, dass die Bedürfnisse von Frauen manchmal besser kennen als Männer. Wir hören das ungern, aber das soll vorkommen.
Das geht
Aber es
aber
geht um
nicht,
Alter, es geht um alles.
das geht um alles und das geht überhaupt nicht so einfach. Aber also klar, es ist wichtig, wenn wir entwickeln Rasierer für Männer. Natürlich ist es wichtig, dass in diesen Bereichen auch Männer arbeiten. Andersrum, wir haben ganz viel Damenhygieneprodukte. Natürlich arbeiten auch Männer mit, aber es macht auch ganz schön viel Sinn, dass auch Frauen der Entwicklung dabei sind. Und da könnte ich tausend Beispiele jetzt aufzählen. Das erspare ich jetzt all Ihren ZuhörerInnen.
Nee, aber tatsächlich.
Aber es macht total viel Sinn, wenn wir über alle Bereiche im Unternehmen gut zusammenarbeiten.
Auch über alle Bereiche der Diversität. Ich höre immer wieder, das Thema Herkunft, regional, sozial und so weiter, ist wirklich noch ausbaufähig in Deutschland. Sie arbeiten in einem sehr internationalen Unternehmen. Sehen Sie das auch so?
Das ist wichtig, dass auch Herkunft als Diversifizierungsfaktor gesehen wird, ja. Für uns heißt das zum Beispiel, dass wir neben den klassischen Wirtschaftshochschulen, wo wir natürlich viele Mitarbeitende auch herrekrutieren, auch an Hochschulen sind, die jetzt mal nicht klassisch im Bereich waren. In Frankfurt zum Beispiel sind wir sehr aktiv mit der UAS. Früher hat man Fachhochschule dazu gesagt oder Hochschule, heute heißt das University of Applied Sciences. Das ist eine wirklich prima Hochschule mit Studierenden aus ganz unterschiedlichen Bereichen, viele Migrationshintergrund, viele kommen aus sozial anderen Herkunftsbereichen, als wenn man an die WHU geht. Und das ist einfach wichtig, dass man nicht zu eng rekrutiert. Wir brauchen auch da eine sehr, sehr gute Durchmischung. Und natürlich gehört dazu, gerade wir in Schwalbach-Grumberg, unsere Zentrale, wo wir ein großes Forschungszentrum auch haben, haben wir Mitarbeitende aus über 60 Nationen. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass wir auch Richtung Herkunft sehr breit gehen. Denn wir wollen Produkte entwickeln, natürlich für Deutschland. und Österreich, die Schweiz hier, aber natürlich auch für andere Teile Europas und andere Teile der Welt.
Die Diversitätskriterien sind Teil von ESG, vom SNG, in dem Nachhaltigkeitskürzel sozusagen. Lassen Sie aber kurz noch auf das E kommen. Kreislaufwirtschaft spielt für Ihre Branche auch eine große Rolle. Wo stehen wir da?
Wir stehen schon viel weiter, wie man gemeinhin so denkt. Ja? In den letzten 10 Jahren ist wirklich viel passiert. Sind wir am Ende natürlich nicht. Aber wo vor 10 Jahren noch Piloten, also kleine Projekte im kleinen Maßstab gelaufen sind, so ist das heute im Rollout eingeführt oder in der Skalierung. Gibt es noch Themen, an die man arbeiten muss? Natürlich, wenn wir Kreislaufwirtschaft denken, dann ist zum Beispiel das Thema End of Waste, das heißt die Abfall, Kriterien, also wie wird aus einem Abfallstoff ein Rohstoff? Das ist zum Beispiel so ein Thema, eines meiner Lieblingsthemen, was in Deutschland und der EU noch weiter geregelt werden muss, weil Kreislauf bedeutet, dass eben nicht am Ende einer Kette ein Abfallstoff steht, sondern das wiederum zum neuen Rohstoff definiert werden kann. Das sind also wirklich noch so Themen, die groß sind, aber in vielen anderen Bereichen sind wir schon echt weiter.
Sie arbeiten natürlich auch mit zigtausenden Zulieferern zusammen, viele auch aus Deutschland. Die gehören ja irgendwie alle mit zu diesem Kreislauf auch. Wie ist das mit dem Datenaustausch? Wie ist das mit der Standardisierung? Ist das so, dass wir da schon zufrieden sein können?
Mit unseren Lieferanten sind wir eigentlich schon sehr weit im Datenaustausch. Und wenn Sie jetzt an Mittelstand denken und an weitere Unternehmen, dann sind natürlich Verbände oder Plattformen, zum Beispiel wie die GS1, ja, ganz, ganz wichtig, wo sich Industrie und Handel zusammenfinden und in einer kartellrechtlich akzeptierten Art und Weise über Standards sprechen. Ja, das ist ganz wichtig, dass natürlich in der heutigen Zeit Daten digitalisiert weitergegeben werden, Datenstandards sehr klar sind. Und da kümmert sich die GS1 ja vorbildlich darum.
In Köln, nicht weit weg von mir. Ich war da auch ein paar Mal zu Besuch. Tolle Organisation. Vielleicht zum Abschluss noch, haben Sie ein schönes Beispiel, an das man vielleicht nicht unbedingt denkt, für die Zusammenarbeit zwischen einem Riesen wie Procter & Gamble und dem typischen deutschen Mittelstand?
Lassen Sie mich mal ein Beispiel nennen, was auch gut mit Kreislaufwirtschaft und Verpackung zusammenhängt. Ja, ich habe ja schon vorhin gesagt, wir sind in vielen Bereichen weiter, aber natürlich braucht es noch weitere Recyclingmethoden, damit wir genug hochqualitativ wertvolles PCR, Post-Consumer Recycled, wie man in der Branche sagt, bekommen. Ja, und da haben unsere Entwickler ein neues Verfahren entwickelt, Polyethylen mit einem physikalischen Recyclingverfahren wieder ja, gut nutzbar zu machen. Ja, das ist ein Verfahren, wo das Rezyklat nicht nur gewaschen wird, sondern mit Lösungsmitteln so behandelt wird, dass die nicht gewünschten Stoffe, die nennt man NIAS, wieder rausgewaschen werden. Ja, vor 2 Jahren waren da unsere weltweiten Forscher auf der Kahr unterwegs. Kahr ist die größte Kunststoffmesse in Köln. Das haben Sie sicherlich wahrscheinlich auch schon behandelt und hatten eigentlich im Köfferchen ihr Verfahren und sind dann an einen Stand gekommen der Firma Lindner. Die kommt aus Österreich, Lindner Recycling Tech, und dann hat man sich unterhalten und der Forschungsleiter ist dann interessiert nach USA geflogen, weil das Labor ist jetzt nicht in Schwalbach gewesen, sondern war in Cincinnati. Und dann haben die das vorgeführt und Lindner hat das nachgebaut sozusagen. Und jetzt bei der jetzigen Car, 2 Jahre später, ist von Lindner Recycling Tech mit FlexLoop die Maschine vorgestellt worden, die in einem Recyclingunternehmen modular eingebaut werden kann, um das Verfahren jetzt im großen Maßstab anzuwenden. Das heißt, hier ist ein Mittelständler aus dem Dachraum der weltweite Entwicklungspartner von Procter & Gamble geworden. Und das zeigt einfach nochmal, wie wir arbeiten, auch mit dem C&D-Bereich. C&D steht für Connect and Develop. Das heißt, das ist einer unserer wichtigen Forschungsarten ist, nicht Sachen allein zu machen, sondern mit Partnern und besonders natürlich auch mit Startups oder auch Mittelständlern zusammenzuarbeiten.
Danke Ihnen und wünsche noch viel Glück weiter auf diesem Weg.
Vielen Dank Ihnen. Vielen Dank, Herr Giersch.
Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Dabeisein. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast.